Hallo und herzlich willkommen zu Pump the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Wiebke Lühmann. Wiebke ist jetzt seit einem Jahr unterwegs auf ihrem Weg von Freiburg nach Südafrika mit dem Fahrrad. Und das ist für uns der Grund, mal zu hören, wie genau geht sie eigentlich? Was macht sie die ganze Zeit? Und was hat sie über sich so gelernt? Da Wiebke aktuell in Angola ist, haben wir leichte Probleme mit der Connection. Von daher ist das Gespräch vielleicht nicht so flüssig, wie man sich's normalerweise vorstellt. Für mich war es aber trotzdem toll, dass sich Wiebke Zeit genommen hat und ich hoffe, ihr habt mit der Folge genauso viel Spaß wie ich. Hey Wiebke, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Ich erreiche dich, glaube ich, an einem sehr, sehr speziellen Ort, vor allen Dingen einem Ort sehr weit weg von mir. Wo bist du gerade und wie geht's dir?
Hey Tobi, ja, voll cool, dass wir wieder sprechen. Ich bin in Angola, in Lobito, an der Atlantikküste, ungefähr 16.000 Kilometer südlich von dir, wobei Luftlinie wahrscheinlich deutlich kürzer.
Wir haben so ein kleines bisschen das Problem, weil du so weit weg bist, weil du übers Handy-Internet mit mir verbunden bist, dass wir so ein kleines Delay haben. Das heißt, wenn wir uns ins Wort fallen oder wenn es ein paar Pausen gibt, dann liegt das vor allen Dingen daran. Ich freue mich aber, dass du es möglich machst und heute Morgen mit mir sprichst. Ich glaube, du hast gestern oder vorgestern gepostet, dass du jetzt ein Jahr lang unterwegs bist auf deiner Reise von Freiburg nach Südafrika. Und das ist auf alle Fälle eine Wahnsinnsleistung. Wie viele Kilometer bist du jetzt schon auf dem Rad gefahren?
Genau, ich bin jetzt genau ein Jahr lang unterwegs und in Freiburg gestartet und dann über Portugal noch den Schlenker über Europa mitgenommen. Und das heißt, bin jetzt seit 16.400 Kilometern unterwegs und davon oder über diese Zeit habe ich 20 verschiedene Länder gesehen. Also es war jetzt schon ein sehr, sehr großer Teil in Afrika und noch so ungefähr 4.000 Kilometer liegen in Afrika vor mir.
Du hast jetzt zwei Länder eigentlich noch vor dir, oder? Namibia und Südafrika. Das heißt, die Reise geht schon so langsam zu Ende, oder?
Ja, es ist jetzt voll die Zielgerade. Noch so 20% quasi sind über. Und genau, die Hälfte von Angola und dann Namibia und Südafrika bis nach Kapstadt. Und das Ganze dauert jetzt ungefähr noch so 2,5 Monate, weil ich für Weihnachten auf jeden Fall wieder in Deutschland sein will.
Wenn du jetzt an den Tag zurückdenkst, als du losgefahren bist, also ungefähr vor einem Jahr, als du mit deiner Freundin da deine Sachen gepackt hast, es gibt dieses Bild, wo ihr beide von oben fotografiert worden seid, mit all dem Equipment um euch rum. Und dann seid ihr losgefahren, ihr hattet ein paar Freunde dabei, die euch irgendwie so die ersten Kilometer, glaube ich, begleitet haben, ne? Wie geht's dir, wenn du jetzt an diesen Tag denkst?
Dann erinnere ich mich vor allem daran, wie krass stressig das war vor der Abfahrt. Also ich erinnere, dass die Fahrräder ganz kurz vor Abfahrt erst geliefert worden sind und wie dann die Lichtanlage noch installieren mussten zusammen mit dem Partner und dass wir halt einfach sau viel zu tun hatten. Ich gleichzeitig noch meine ganzen Sachen eingelagert habe, ausgezogen bin, Tschüss sagen musste. Das war einfach wirklich super intensiv, diese paar Tage vor der Abfahrt und dann die Abfahrt selbst, wo wir auch dann noch mit ganz, ganz vielen Leuten uns verabredet hatten zum Tschüss sagen und zum Losfahren für den ersten Tag. Und ich weiß noch, dass wir dann nach diesem ganzen Wirbel und dieser ganzen Aufregung, die auch einen so voll sozusagen vernebelt in dem Moment. Also man funktioniert dann auch einfach sehr, sehr viel. Und dann sind wir losgefahren und auch ein bisschen später als gedacht und sind dann halt irgendwie in Frankreich erst im Dunkeln angekommen und haben uns irgendwo unter so eine Stromanlage, unter so einen Strommast ins hohe Gras gelegt, weil wir keinen Campingplatz und nichts mehr gefunden hatten und haben dann da wild gezeltet und es war dunkel und nass und wir waren ziemlich durch. Also es war echt einer der intensivsten Tage auf jeden Fall der Reise. Direkt der erste.
Und hast du dir dann irgendwie gedacht, dass, oh Gott, was habe ich mir da angetan, wenn gleich der erste Tag so ein bisschen special ist?
Ja, voll. Also diese quasi Last oder der Druck am Anfang, jetzt kommt einfach noch super, super viel, ist halt echt enorm, also kann enorm erdrückend sein. Und das war eigentlich die ganze Zeit, bis ich dann die Fähre nach Marokko genommen habe, dass ich mir eigentlich voll den Stress gemacht habe, was da kommt, weil man ja halt einfach gar nicht weiß, was einen erwartet. Und ich glaube, das nimmt auch ganz viel mentale Kapazität ein und ist echt so ein Koffer mehr, den man am Anfang noch mit sich rumschleppt.
Jetzt ist es ja so, dass du dir wahrscheinlich ganz viel Gedanken gemacht hast und du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Aber ich meine, du kennst dich natürlich jetzt sehr gut und kannst dich vielleicht einschätzen. Aber wie waren denn so die, ja, wie waren so das Feedback oder die Meinung von außen, als du gesagt hast, du möchtest das machen und du möchtest das vor allen Dingen alleine machen, diese weite Reise nach Südafrika?
Ich glaube, weil es so wenig Leute gibt, die das machen und vor allem ich zu dem Zeitpunkt auch keine Frau irgendwie kannte, die die komplette Strecke schon gefahren ist und auch sonst eigentlich keine Person kannte, die diese komplette Strecke schon so gefahren ist, waren da bei den Nachrichten viel, viel mehr besorgte und viel mehr ängstliche Stimmen als irgendwie mutmachende Stimmen. Klar gibt es immer Leute, die irgendwo irgendein Land schon mal bereist haben oder irgendwo schon mal gearbeitet haben und dann sagen konnten, das eine Land ist ganz klasse, du wirst dich freudig auf Namibia oder so. Aber da wusste ich ja, okay, Namibia ist über ein Jahr weg. Und davor muss ich halt durch Liberia und, keine Ahnung, Nigeria und durch Länder, die vielleicht nicht so einfach sind. Und von daher waren diese ganzen Stimmen von außen auf jeden Fall auch noch mehr Last als Entlastung. Und dann muss man es halt erstmal sich selbst irgendwie beweisen, dass es doch geht und dass man halt durch diese ganzen, über die ganzen Grenzen halt mit dem Fahrrad fahren kann. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht und deswegen habe ich da probiert, die Sorgen auch erstmal ein bisschen zu beruhigen und den Teil Europa zusammen mit Hanna zu genießen und nicht mich da schon zu doll verrückt zu machen, wobei das auch echt viel schwerer ist, als man sich das so denkt.
Ich meine, Besorgnis, finde ich, ist bei so einer Reise natürlich auch irgendwie was, was dazugehört. Aber Besorgnis und Mut machen gleichzeitig funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Aber gab es die Leute, die so ein bisschen besorgt waren, aber gesagt haben, hey, du schaffst das bestimmt? Oder waren es wirklich mehr Leute, die versucht haben, es dir auszureden, diese Reise zu machen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten Leute, die mir geschrieben haben, waren schon die, die mir Mut machen wollten. Ich glaube, dass die Leute, die mir wirklich dann irgendwie Angst machen wollten, das sind eher weniger, die dann schreiben. Vor allem, weil das ja auch Leute sind, vielleicht, die mich gar nicht kennen oder so. Also die Mutmacher waren schon da und auch die Leute, die es einfach supporten und die mich da schützen wollten, auch vor diesen anderen Reaktionen. Und das war schon total cool, das so zu merken und zu spüren. Und wenn man das auch einmal veröffentlicht und sagt, ich habe das hier jetzt geplant, dann sind auch Leute da mit Kontakten und anderen, vielleicht kennen die irgendwie eine Cousine von der Nachbarin, ist da und da mal gewesen im FSJ oder so. Und das hilft dann halt auch, das so Stück für Stück zu planen und erstmal auch sich dann immer auf den nächsten Tag zu konzentrieren oder auf das nächste Land. Also, dass man erst das auch wieder so ein bisschen runterbricht, das hilft dann auch total.
Jetzt haben wir natürlich über die Leute geredet von außen mit Befürchtungen, aber was waren denn deine Befürchtungen, beziehungsweise ja, so ein bisschen deine Fragezeichen oder deine Ängste, als du aufgebrochen bist?
Ich glaube, die größte Befürchtung war, dass ich irgendwann sehr alleine bin, dass ich keinen habe zum Reden, dass ich viel ja, einfach mit mir selber ausmachen muss und mich sehr, sehr isoliert fühle, einfach weil ich halt nicht offensichtlich nicht Teil der ja, Kultur hier bin, einfach als weiße Person. Und da habe ich mir eher am meisten Sorgen gemacht, weil ich halt auch einfach diese Community total brauche. Ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich habe gerne unterwegs auch, dass ich einfach Leute treffe spontan. Und ich wusste nicht, inwieweit das möglich ist, wie viele Leute da tatsächlich unterwegs sind. Das waren, glaube ich, eher so die Gedanken. Und dann natürlich auch so Krankheiten, Malaria und alle möglichen anderen Sachen, die man sich ja schnell mal einfängt. Aber genau, das war eher so im Hintergrund, weil ich da auch weiß, dass aus anderen Erfahrungen, aus anderen Reisen, dass man auch lokal gute Versorgung dann hat für die Sachen, die halt lokal relevant sind, die Krankheiten.
Ich glaube, dieses Alleinsein, oder? Ich meine, das ist ja jetzt, egal wo man hinreist, wenn man alleine irgendwo hinreist, dann kann das vor allen Dingen vor der Reise so im Kopf relativ bedrückend sein. Wie ist denn jetzt die Realität? Ich meine, du hattest ja erst jemanden an deiner Seite, die dich bis nach Portugal begleitet hat. Aber wie war es dann? Wie kommst du mit den Leuten in Kontakt? Sind es eher auch andere Reisende oder sind es auch Locals, mit denen du in Kontakt kommst?
Beides auf jeden Fall. Natürlich kann ich nicht ohne Locals hier durchfahren, beziehungsweise ohne auch deren Hilfe und den Austausch mit denen, den ich auch sehr, sehr schätze. Aber letztendlich war es tatsächlich so, dass diese Radreise-Community gerade in Marokko auch voll am Start war und dass sich da in der Sahara dann eine Gruppe von 5, 6 Leuten gebildet hat, mit denen ich zusammen unterwegs war, was total cool war, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Belgien, glaube ich, hatten wir noch einen dabei. Und wir waren eine coole Gruppe und aus der Gruppe ist dann einer letztendlich mit mir bis Senegal zusammengefahren, wobei da kamen dann auch ab und zu mal wieder welche zu. Es hat sich dann immer irgendwie so spontan ergeben, dass ich letztendlich in Marokko, glaube ich, nur, weiß ich nicht, 10 Tage oder so alleine war und jetzt auf der ganzen Reise auch sehr, sehr viel Begleitung hatte. Der Julia ist jetzt dann quasi von Marokko bis hier mit einer Unterbrechung, einen Monat lang war er zu Hause, fast die meiste Zeit gefahren. Und das ist halt auch echt super viel wert. Ich bin gern alleine. Ich habe auch vorher eigentlich alle meine Reisen gerne alleine gemacht. Aber auf so eine lange Zeit und einfach auf so viele unterschiedlichste Eindrücke, die man jeden Tag einsammelt, ist es einfach Gold wert, jemanden zu haben, der aus der gleichen Kultur kommt oder aus der ähnlichen europäischen Kultur kommt und mit dem man sich über ganz, ganz viele Sachen austauschen kann, sowohl die vor Ort als auch die ganzen News von zu Hause, die man besprechen kann. Das ist halt sonst, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel, was man damit sich selbst ausmacht.
Ja, das glaube ich auch. Dann ist es halt echt immer gut, wenn man einfach mal auch so über die ganz einfachen Dinge des Lebens reden kann, ne? Einfach um es mal so gesagt zu haben. Du hattest ja so ein bisschen so einen Softstart und bist mit deiner Freundin losgefahren. Im Nachhinein betrachtet würdest du sagen, das war genau der richtige Weg. Also erstmal mit einer Person, die du gut kennst, bis nach Portugal runterzufahren. Oder sagst du, naja, dafür gab es dann einfach diesen Break. Zum einen, als du den Kontinent verlassen hast und dann halt auch noch allein unterwegs bist.
Ja, beides tatsächlich. Es war voll cool. Wir hatten einfach eine gute Zeit, weil wir halt auch so einen Humor haben gemeinsam und viel lachen konnten zusammen. Das ist natürlich auch nicht mit jeder Person so möglich. Und wir haben uns einfach die beste Zeit gemacht, die wir uns halt machen konnten. Und dann kam der Cut schon auch ein bisschen früher als gedacht. Also sie ist dann statt 3 Monate 2 Monate dabei gewesen, ist früher heim und ich hatte dann halt auch diese Zeit vor Weihnachten und um Weihnachten und an Weihnachten alleine. Das war dann schon ziemlich hart und da musste ich auch nochmal ganz schön beißen. Also ich glaube, dann wird einem bewusst, okay, jetzt bin ich ja alleine oder jetzt kommt halt das, wo ich mich die ganze Zeit probiert hatte, darauf vorzubereiten mental. Das kommt jetzt halt und es ist dann da. Das hat man so oder so, also selbst wenn jemand in Anführungszeichen Händchen hält bis dahin, also irgendwann kommt halt der Punkt, wo du springen musst. Und ja, der kam dann halt und es war halt schon nicht easy, muss ich echt sagen. Ich erinnere mich, als ich 2019 in Kolumbien gelandet bin und da dann meine Radreise solo gestartet habe, da habe ich nicht so viel drüber nachgedacht. Vielleicht ist es auch das Alter. 5 Jahre später denkt man schon anders. Aber es kommt und es ist aber auch gut. Es ist einfach ins kalte Wasser und dann muss man schwimmen.
Ja, was ich spannend finde, wer dir auf Instagram folgt, der hat es halt schon gesehen, dass du immer wieder mit Leuten in Kontakt kommst, die halt auch eine ähnliche Reise machen wie du oder zumindest auch an den gleichen Spots sind. Und da lernst du immer wieder interessante Leute kennen. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern an die, ich weiß nicht, ob es ein Feuerwehrwagen war, aber eine Frau, die jetzt schon echt lange unterwegs ist mit so einem alten, ja, LKW. Und was sind das so für Leute, mit denen man da in Kontakt kommt? Also die Reisenden.
Ja, die Reisenden, ganz unterschiedlich. Die Bettina mit der Feuerwehr, die ist tatsächlich halb in Garmisch-Partenkirchen und halb in Agadir, Marokko und pendelt immer so hin und her mit ihren 5 adoptierten Straßenhunden, die sie dabei hat. und die hat mir von ihren Motorradabenteuern im Tschad erzählt. Also die hat die Tibesti-Überquerung gemacht. Das ist das höchste Gebirge in der Sahara. Völlig verrückt, weil damals zu der Zeit halt auch noch überall Minen waren und wahrscheinlich immer noch sind. Und mittlerweile sind die Länder auch gar nicht mehr zugänglich für Touristinnen. Also die hat wirklich crazy Abenteuer erlebt und mir davon erzählt und mich eingeladen, bei ihr in der Feuerwehr zu übernachten in Marokko. Und dann sind es auch die Local Families, also die Expat-Familien, die in den Großstädten leben, in den Hauptstädten und mit ja, Entwicklungszusammenarbeit oder in den deutschen Botschaften aktiv sind, da arbeiten, die halt auch ein ganz anderes Leben führen und nochmal viel tiefer auch drin sind in den Problemen, aber auch in der Kultur und so, mit denen der Austausch auch total wertvoll ist. Also da war ich mit einer deutsch-italienisch-schweizerischen Familie in Togo, in Lomé. Es war auch eine richtig schöne Zeit, habe eine Woche bei denen gewohnt und da kann man halt auch nochmal ganz anders eintauchen. Und dann natürlich die ganzen Verrückten, die auch unterwegs sind, ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder tatsächlich gibt's auch einen, der mit dem Rollstuhl Afrika durchquert, den ich leider verpasst habe, aber dann über Instagram kann man auch nochmal viel Infos rausholen. Der ist mit so einem Handbike unterwegs, alleine. Also ich weiß gar nicht, wie das geht, wie er das alles managt mit Duschen und allen anderen krassen Sachen. Also ist echt Wahnsinn und immer wieder kommt man so an den Punkt, wo man denkt, boah krass, es gibt einfach so viele Wege und so viele Menschen und jeder macht es einfach auf seine Art. Wie cool ist das denn?
Das ist echt crazy, ja. Und ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da echt mit interessanten Leuten ja in Kontakt kommt. Und was ich halt einfach schön finde, ich meine, wir überall, wo man hinschaut, ja, da versuchen Leute irgendwelche Rekorde zu brechen, wollen halt möglichst schnell von A nach B kommen und. Alles wird immer schneller. Und trotzdem lässt du dich nicht von diesem, oder ich habe das Gefühl, du lässt dich nicht davon anstecken, sondern nimmst dir die Zeit, diese Länder wirklich, wirklich kennenzulernen, beziehungsweise wirklich auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, oder?
Ja, also das ist voll der wichtige Teil für mich immer schon gewesen, die Menschen kennenzulernen oder auch einfach Zeit zu haben. Deswegen fahre ich ja mit dem Fahrrad, weil ich eben nicht super schnell möglichst wenig Bodenkontakt so durchfliegen will, sondern ja, auf jeden Fall. Und das wäre auch einfach nicht ich. Und es würde mich auch, glaube ich, noch mehr unter Druck setzen und stressen. Und das will ich ja gar nicht. Ist ja irgendwie Lebenszeit. Und für mich geht es echt nicht um Speed. Es ist so voll die Balance zwischen nicht zu langsam und nicht zu schnell. Also es, manchmal ist es auch ein bisschen zu schnell. Also teilweise musste ich halt Gas geben, weil die Visa nur 30 Tage gültig sind und die Länder einfach zu groß. Aber es ist einfach schön, wenn man die Zeit hat und merkt, okay, ich bin im richtigen Tempo gerade, ich bin voll in meiner Routine, in meinem Rhythmus, dann macht's richtig Spaß. Und das ist halt eben nicht die Bestzeit, sondern das ist halt einfach die Reisegeschwindigkeit, die passen muss.
Ja, finde ich cool. Man lernt ja sehr, sehr viel über die Länder, in denen man unterwegs ist. Man lernt sehr viel über die Leute, mit denen man in Kontakt kommt. Man lernt aber auch sehr viel über sich selber, vor allen Dingen, wenn man alleine reist. Was hast denn du auf der Reise bis jetzt so über dich gelernt?
Ja, gute Frage. Ich glaube, dass ich tatsächlich das Erste, was mir so in den Kopf kommt, gerade weil ich so oft meine Zelte abbrechen und wieder aufbauen und wieder einpacken und so musste, ist, dass ich doch auch Privatsphäre brauche und dass ich mich manchmal abschotten muss von der Welt und dass ich einfach manchmal richtig Pausen brauche. Das habe ich, glaube ich, mehrfach gelernt, das zeigt mir auch immer wieder mein Körper, wenn ich halt irgendwie sehr müde bin und müde aufwache und einfach nicht mehr so richtig runterkomme, weil du musst immer so teilweise funktionieren. Also der Körper fährt Rad, dann isst er, dann verdaut er, dann schläft er, um sich zu regenerieren und dann macht er das Ganze wieder von vorne. Und wenn das halt einfach zu viel ist und man dann halt immer noch draußen ist und ständig gesehen wird und ständig halt irgendwie angesprochen wird oder so, dann ist es halt super wichtig, auch sich mal abzuschotten und einfach mal alleine also sich halt einfach zu isolieren. Das ist halt auch voll gut. Das ist eine Sache. Und ja, das ist halt nach wie vor super wichtig für mich, ist auch in Kontakt zu bleiben mit zu Hause, dass ich nicht wegrenne von irgendwie Deutschland oder so, sondern dass ich halt sehr, sehr gerne in Kontakt bin und auch viel über mich zu Hause so reflektieren kann. Und eine Sache ist, glaube ich, vielleicht ja mit die prägendste auf jeden Fall bisher stand jetzt, dass ich mir nochmal krass bewusst gemacht habe, wie weiß ich bin, also wie krass ein Unterschied es macht, einfach in welchem Land man geboren ist. Also teilweise hatten wir das, dass wir durch Liberia gefahren sind, wirklich eins der ärmsten Länder der Welt. Und es ist schon schwierig zu ertragen, schwierig zu sehen teilweise. Ich will da gar nicht in solche Klischees rein, aber man muss halt auch einfach sagen, wie es ist. Also die Leute haben teilweise nur eine Mahlzeit am Tag und es ist da in Anführungszeichen normal. Und dann fährst du über die Grenze nach Côte d'Ivoire, das Land, wo auch letztes Jahr der African Football Cup war, der CAN. Und da ist gerade halt voll der Wirtschaftsaufschwung und allen geht's halt voll gut im Vergleich zu Liberia und das ist einfach nur eine Landgrenze, die halt aber einfach super viel ausmacht, wie es dir geht. Und das ist halt schon krass, dass man das wirklich auch wirklich spürt, wie privilegiert man ist. Und klar, so, ja, ich habe eigentlich nicht viel dabei, nicht viel Wertgegenstände. Ich bin sehr low budget unterwegs, würde ich sagen. Und trotzdem geht es mir halt einfach super gut. Und ich kann mir halt einfach jede Tablette in der Apotheke leisten, wenn ich sie brauche. Und jedes Mittagessen und so. Und ja, das ist, wird einem halt sehr, sehr, sehr schnell, sehr stark bewusst. Das ist schon krass.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das macht halt einfach wirklich so einen riesen Unterschied. Und es ist ja einfach komplettes Zufall. Oder kompletter Zufall, wo man aufgewachsen ist oder wo man geboren ist. Und dass das aber so einen Impact auf sein Leben hat, das ist, finde ich, auch jedes Mal wieder komplett crazy. Weil ich meine, es ist ja meistens so, wenn wir aus Deutschland rausgehen, dann merkt man ja erst so richtig, wie unfassbar gut es uns eigentlich in Deutschland geht, oder?
Ja, total. Und klar, jetzt gerade ist es halt auch einfach Wahnsinn, wie viele Sorgen sich ja auch berechtigterweise gemacht werden, was gerade so passiert, innenpolitisch. Und jetzt hier mit ganz viel Abstand sehe ich halt, wo es halt auch überall gar nicht funktioniert, wo es gar keine demokratischen Systeme gibt, wo es einfach Grenzen gibt, die zu sind, wo Leute einfach nicht raus können oder nicht rein können. Und das ist halt einfach wirklich hart und wir haben es sehr gut und wir, ja, klar müssen das verteidigen und müssen da auch immer wieder hingucken. Aber ja, uns geht sehr, sehr gut und selbst hier im Ausland, also das ist schon krass, weil manche Leute mich auch gefragt haben, ist es nicht gefährlich als weiße Person? Also sind die nicht alle irgendwie sauer oder haben die nicht alle irgendwie so, ne? Musst du dich da nicht irgendwie anders schützen als weißes, blondes Mädchen? Aber im Gegenteil, weil die beschützen uns halt. Die sehen, wir sind hier zu Gast und die Locals sind einfach super hilfsbereit und das können wir uns halt auch gar nicht vorstellen. Also wir haben das ja eigentlich gar nicht verdient, aber also alle Menschen sind sehr, sehr gut zu mir hier und das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Message, würde ich sagen.
Man hat ja wahrscheinlich im Vorfeld so, macht man sich so Gedanken und man merkt irgendwann, das sind so Momente, wo ich vielleicht doch gar nicht so souverän oder so stark bin, wie ich gedacht habe. Aber es gibt vielleicht auch die Momente, wo du deutlich stärker bist, wie du erwartet hast, oder? Was sind diese Momente, wo du stärker bist?
Gute Frage. Ich glaube, man wächst da voll rein. Also man wächst mit den Challenges. Es ist zum Beispiel so, dass ich teilweise dann, wenn ich irgendwie durchs Inland fahre oder irgendwo, wo es halt keine Hauptverkehrsstraße gibt, dann auch mal einfach eine Woche kein Strom, kein fließendes Wasser und keine Dusche oder kein Hotel, nichts habe. Und dass man das dann einfach auch richtig gut hinbekommt und so einfach akzeptiert, okay, ich bin jetzt halt dreckig und okay, ich fahre jetzt halt jeden Tag. Und dass es dann halt irgendwie passt und dass es dann halt irgendwie trotzdem vorwärts geht. Also ich glaube, das ist der Moment, wo ich schon stark sein muss, einfach auch viel zu verzichten, einfach auf den Luxus, den ich halt gewohnt bin.
Was war der letzte Moment, in dem du von dir selber positiv überrascht warst?
Boah, das ist schon eine krasse Frage. Es sind immer so auch die kleineren Sachen, einfach sich zu trauen, anzuhalten und dann Fragen zu stellen. Also jetzt gestern zum Beispiel waren da ein paar Jäger am Straßenrand, die gerade ihre Rehe und auch so eine Wildkatze aufgehangen haben, die sie gerade irgendwie aus dem Wald geschossen haben, und dann einfach anzuhalten und halt zu fragen, hey, was ist das und ist das von heute, wie habt ihr das gemacht? Auch selbst wenn ich kein Portugiesisch spreche, die sprechen in Angola Portugiesisch, einfach zu fragen mit dem Spanisch und ein bisschen in Austausch zu kommen, also über seinen Schatten immer wieder zu springen. Und oder davor die Nacht haben wir im Krankenhaus übernachtet und dann habe ich mit den Krankenschwestern geredet, ob das denn geht, und dann waren die total lieb und ja, sich einfach zu trauen und zu sagen, hey, hier bin ich, geht das? Und einfach nachzufragen, und das ist immer gut.
Ich glaube, gerade dieses auf Leute zugehen, ne? Ich meine, da haben wir hier bei uns schon immer Probleme. Und man merkt ja, dass es eigentlich immer weniger wird. Aber du bist ja eigentlich darauf angewiesen, auf Leute zuzugehen, oder? Konntest du das vorher schon gut?
Ich glaube schon, beziehungsweise lernt man das dann. Also ich mache das auch gerne, weil es auch immer so eine Selbsterfahrung ist, seinen eigenen Ängsten da voraus zu sein oder einfach da über seinen Schatten zu springen. Ich mag das Gefühl, wenn man irgendwie so sich einen Satz im Kopf vorüberlegt und den dann einfach wirklich ausspricht, so und es einfach tut. Ich glaube, das gehört hier echt dazu, und selbst wenn gerade in so Regionen, wo es halt keine Hotels gibt, sind die Leute das ja auch viel mehr gewöhnt, dass man da halt aufeinander angewiesen ist und dass man einander hilft. Das ist schon total schön auch, dass das halt geht und dass es nicht komisch ist. Für uns klingt das halt total komisch, aber für die, ich glaube, das war nicht mal das erste Mal, dass da irgendwelche Reisenden wahrscheinlich eine Nacht verbracht haben. Und das ist ja auch so ein bisschen Pilgertum, dass man halt einfach so von einer Nacht zur nächsten Nacht, und das verstehen die Leute überall, glaube ich, dass man das nicht anders machen kann mit dem Rad.
Macht es dich noch nervös, wenn du nicht weißt, wo du am Abend schläfst?
Nö, eigentlich gar nicht. Also, mich macht es eher nervös, wenn dann die Sonne weg ist und ich noch nicht weiß, wo ich schlafe. Aber wenn dann halt irgendwie ein Dorf oder so da ist, wo Leute sind, die man fragen kann, dann ist auch alles wieder okay. Aber ja, im Dunkeln einen Schlafplatz suchen ist nie so cool. Aber ich weiß eigentlich fast nie, wo ich am Abend bin. Also, selbst wenn ich mir irgendwie ein Hotel raussuchen würde, jetzt zum Beispiel, wenn ich hier an der Küste wieder bin mit den großen Städten, kann es sein, dass dieses Hotel schon zu ist oder dass es das gar nicht gibt oder nie gab oder woanders ist und ich nicht weiß, wo es ist. Weil man die Informationen aus dem Internet auch gar nicht trauen kann. Also man kann sich da gar nicht jede Tagesetappe vorplanen.
Weil das ist zum Beispiel das, was mich immer am nervösten macht. Also wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich schon immer so halbwegs wissen, wo ich abends ankomme und wo ich ungefähr schlafen werde. Und wenn das irgendwie nicht, wenn das irgendwie noch so offen ist, dann macht mich das tatsächlich immer so ein kleines bisschen nervös.
Ja, aber weißt du es denn ganz sicher oder hast du nur eine Fantasie, wo du denkst, wo du sein wirst? Oder ist schon was gebucht?
Nee, tatsächlich habe ich eine Idee. Also ich brauche nichts Gebuchtes oder sonst irgendwas, ich brauche nur eine Idee, bis wohin ich kommen muss. Aber das ist wahrscheinlich einfach, dass man halt einfach ein Ziel braucht. Setzt du dir so Ziele, wie weit du kommst, oder entscheidest du das über den Tag?
Ja, manchmal so, manchmal so. Manchmal schon. Teilweise ja auch durch die Visa, dass man dann wirklich Strecke machen muss. Aber an anderen Tagen, wenn irgendwie ein cooler Ort da ist oder sich halt irgendwas anderes ergibt, dann bin ich da auch voll spontan.
Was macht es aus, mit dem Rad durch Afrika zu fahren? Also was ist daran so besonders? Warum hast du dich dafür entschieden?
Man kann aus Europa sozusagen ohne Flugzeug bis nach Südafrika kommen. Und die Idee fand ich so faszinierend, dass man so eine weite Strecke in den Süden. Jetzt, wenn ich durch Namibia fahre, bin ich sogar wieder in der gleichen Zeitzone. Also wir sind ein Längengrad und ich bin einfach mit dem Fahrrad so weit in die Südhalbkugel runtergefahren. Das ist schon ziemlich cool. Oder dieses Transkontinente, der Gedanke, wenn ich auf der Karte gucke und mir schwindelig wird, weil ich weiß, wie groß das jetzt ist, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, da so lange unterwegs zu sein. Das ist einfach was, was einem keiner mehr nimmt. Und das so aus eigener Kraft zu schaffen, ist schon ziemlich, ja, einfach, ja, beeindruckend für mich selbst. Und das ist einfach was, was ich total cool finde. Letztendlich durch Afrika spezifisch fallen mir, glaube ich, auch eher Herausforderungen als irgendwie Pro-Punkte ein. Also es gibt schon einen Grund, warum das jetzt nicht so viele machen, wie Richtung China zum Beispiel zu fahren oder so. Da ist schon, glaube ich, mehr Fahrradtraffic. Es gibt da einfach super lange Strecken, wo halt wenig ist. Und ja, da muss man halt gucken. Aber ich zum Beispiel wusste das vorher nicht. Also ich war jetzt eben nicht im Detail auf jedes Land so vorbereitet, sondern ich bin eher drauf los. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass ich viel von den Challenges vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte.
Genau, also das ist halt so, ne? Man kann halt irgendwie in alle Richtungen fahren. Und für mich gefühlt ist die Richtung nach Afrika so ein bisschen die unbekannteste oder die mit den meisten Challenges, vielleicht mit den meisten Sachen, die man überwinden muss. Und deshalb finde ich es total spannend, dass du dich dafür entschieden hast. Du bist ja jetzt auf dem Weg nach Namibia. Was erwartest du in Namibia?
Ich glaube, es wird noch mal richtig heiß, weil wir jetzt in den Sommer nach Namibia fahren. Und es wird auch noch mal sehr spannend, weil es gibt einmal die Hauptstraße, die durchs Landesinnere mitten runter geht mit Asphalt. Aber dann gibt's halt die tollen Nationalparks und Wüsten und Strände an der Küste. Und das wird halt jetzt noch mal spannend, beziehungsweise auch ein sehr großer Umweg, wenn ich da halt mit dem Fahrrad reinfahre. Das ist schon so ein Nachteil auch vom Radtourismus in Afrika, dass die Strecken halt weit sind und dass, wenn ich einen Umweg mache, dann sind das halt locker irgendwie 2 Wochen mehr, die ich halt stramm fahren muss. Aber ich glaube, Namibia hat da sehr, sehr viel Abwechslungsreiches zu bieten und die Kunst ist dann, sich für das Richtige zu entscheiden und nicht alles zu wollen, weil alles kann ich leider nicht machen auf dem Fahrrad. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist ja auch eine ehemals deutsche Kolonie mit viel Geschichte, mit viel blutiger Geschichte vor allem. Ich bin gespannt, ob man davon auch was sieht oder erlebt oder auch mit den Locals darüber spricht. Also bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig.
Ich war letztes Jahr in Namibia und ich fand es auf alle Fälle eins der interessantesten Länder, in denen ich bis jetzt war. Und ja, ich glaube, da kannst du dich echt auf einiges freuen. Und es ist ja jetzt so, dass deine Reise ja vom Surrounding her schon mehr wieder Richtung Richtung europäischer Lifestyle geht. Oder du hast gesagt, die Zeitzone ist gleich, dann wird in Namibia relativ viel Deutsch gesprochen auch. Und auch wenn es dann nach Südafrika geht, da gibt's ja dann doch, ich meine, deine Reise endet wahrscheinlich in Kapstadt oder so. Und das ist ja dann sehr, ich sag jetzt mal, europäisch. Merkst du das jetzt schon langsam, dass es wieder so in diese Richtung geht? Oder ist das noch gar nicht zu spüren?
Ja, hier in Angola ist auf jeden Fall schon mehr so eine große Mischung. Also man hat die sehr, sehr einfachen Häuser am Straßenrand, wenn ich übers Land fahre, die einfach aus Lehm und mit teilweise Blättern oder so einer Wellblech, wie heißt das Ding, also sehr einfach zusammengebaute Hütten. Und dann kommt man in die große Stadt und da sind dann die großen südafrikanischen Supermärkte. schon. Und man kann halt auch in einer kleineren Tankstelle sich einen Magnum kaufen. Das gab es jetzt lange nicht vorher. Also es gibt jetzt schon wieder mehr Vielfalt. Am Essen sehe ich das immer besonders. Und auch mehr Tourismus, also so die Overland-Community, die gibt's sogar hier so local. Also man kann sich, glaube ich, hier auch 4x4 Autos mieten. Und es gibt mehr und mehr Weiße, die man auch sieht, im Straßenverkehr zumindest. Genau, das merke ich schon. Aber es ist trotzdem auch noch sehr arm teilweise und gerade auch eine große Dürre in Angola und auch in Namibia. Also ich glaube, dass ja, das ist schon so ein bisschen mixed oder sehr mixed oder 80-20 oder 90-10, also 90%, sage ich mal, nicht Expat, sondern local. Ja, aber es kommt auf jeden Fall und wir, auch wenn mal so, keine Ahnung, große Ranches und Zäune und so, gibt's hier schon vereinzelt und ich glaube, das wird es jetzt dann immer mehr geben. Ich bin gespannt. Für viele Radreisende ist Angola tatsächlich favorisiert vor Namibia. Ich bin mal gespannt. Okay. Also meine Erwartungen an Namibia sind noch nicht zu hoch, weil da einfach auch viele, die halt so wirklich Afrika dann sehr lieben gelernt haben und dieses Dorfleben und so, das hat man in Namibia nicht mehr so. Also es wird auf jeden Fall ein Kulturschock.
Und damit merkst du ja auch so langsam, dass die Reise vielleicht irgendwie zu Ende geht. Wie geht's denn mit dem Gefühl, dass diese Zeit langsam endet?
Gut, also ich glaube, jetzt so Richtung Ende kann ich es nochmal richtig genießen. Ich muss jetzt nicht mehr von Visum zu Visum hangeln oder habe noch, also ich bin jetzt quasi auf der Bergabfahrt, das merke ich schon. Ich habe mehr Lust jetzt auf das Ende, auf die letzten Monate unterwegs und dann aber auch wieder einfach vereint zu sein mit meiner Familie. Und auch wieder diese Privatsphäre zu haben, da freue ich mich schon drauf. Und ich bin ja von vornherein auch losgefahren mit dem Ziel, 15 Monate unterwegs zu sein. Und das ist für mich einfach die längste Zeit, die ich weg bin von zu Hause. Und dementsprechend war ich da schon auch drauf eingestellt. Trotzdem ist es natürlich jetzt krass, wenn ich überlege, okay, nur noch 2,5 Monate, dann zurück und dann ist irgendwie zu Hause auch Winter. Januar, Februar sind absolut nicht meine Lieblingsmonate. Das wird dann, glaube ich, schon nochmal hart. Aber ja, ich freue mich drauf und ich freue mich dann auch von zu Hause einfach die Reise noch nachwirken zu lassen und viel zu reflektieren und meine ganzen Videos zu sortieren und einfach nochmal so wirklich auch mehr zu recherchieren, vielleicht was einfach die Geschichte angeht und ja, das einfach alles so wirken zu lassen. Ich glaube, das ist total wichtig, weil wenn ich jetzt einfach weiterreisen würde, dann wäre das vielleicht auch mehr noch oberflächlich und ich brauche jetzt dann auch die Pause, um das aufzuarbeiten.
Okay, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist in Südafrika wirklich Schluss oder geht es noch weiter? Aber es hört sich sehr danach an, dass diese Reise in Südafrika beendet ist, oder?
Ja, das war wirklich so von vornherein für mich eigentlich bis Südafrika, bis Kapstadt geplant. Und das ist der Rahmen. Aber nichtsdestotrotz kriegt man natürlich unterwegs ganz viel Inspiration. Also ich werde diese Reise beenden, nach Hause kommen, Sachen auspacken und mir eine Wohnung wieder suchen und wieder eine Adresse haben und so weiter und ein bisschen ankommen. Und dann kommen sicher auch schnell weitere Reisepläne beziehungsweise weiß ich, dass ich tolle Länder hier verpasst habe, also Botswana und Tansania, Kenia und Sambi und Mosambik, ganz viele Länder, Malawi soll auch toll sein. Also ich glaube, so Ostafrika, das geht auch richtig ab und soll richtig toll sein, mit dem Fahrrad auch da durchzufahren. Deswegen, da wird es bestimmt nochmal einen Trip geben, aber ob es jetzt nochmal so lang am Stück ist oder vielleicht auch einfach mal einen Monat oder zwei so im Kreis, finde ich auch nicht schlecht.
Aber Afrika ist schon so der Content, der dich jetzt wirklich nachhaltig gefesselt hat?
Ja, also schon, weil es einfach noch viel, viel mehr gibt und der Kontinent einfach so riesig ist. Aber natürlich auch Osteuropa zum Beispiel kenne ich mich halt auch sehr wenig aus. Also ich habe viele Ideen und es wird auf jeden Fall nicht leicht, sich da zu entscheiden. Aber das ist ja auch das Schöne, dass wir ja noch voll viel Zeit haben. Und ich glaube, gerade so Radwandern so heißt es ja eigentlich, kann man noch bis man umfällt, machen. Deswegen habe ich da auch keinen Zeitstress.
Sehr gut. Dann ist die letzte Frage des Podcasts. Zwar, was hast du denn gelernt, was du nie wieder vergessen wirst auf dieser Reise?
Wie groß und wie abwechslungsreich und divers und komplex Afrika als Kontinent ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall Number One. Wir können uns das halt einfach gar nicht vorstellen aus Europa. Und wir und ich selber auch vor allem habe es mir oft einfach gemacht, irgendwie ein Bild über Afrika zu haben. Aber das kann man gar nicht vervollständigen, weil es einfach so umfassend ist und so viel Geschichte und so viele Menschen und so viele verschiedene Sprachen und Kulturen. Und ja, das ist einfach überwältigend. Und das wird mir auf jeden Fall ganz, ganz lange noch, wird mich für immer begleiten, beziehungsweise werde ich auch wahrscheinlich nie auslernen. Und möchte ich mir auch beibehalten, dass ich da nicht judge und nicht irgendwie ja diese Klischees irgendwie in mir manifestiere, sondern immer hinterfrage und immer auch differenziere, weil das einfach super wichtig ist. Und auch trotzdem die Wahrheit zu sehen, das ist halt einfach ein vom Kolonialismus gebeutelter Kontinent ist und dass wir da auch mitverantwortlich für sind, für diese Globalisierung und für die Entwicklung teilweise. Und es sind einfach super komplexe Fragen und es ist ein super Riesenkontinent, der super schön ist, sehr bedroht, aber gleichzeitig auch vom Klimawandel und von anderen Faktoren und den man schützen muss und den man wertschätzen muss. Genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich geblieben oder ja, nachhaltig da bei mir.
Wirklich, wirklich cool, die Reise, die du da machst und vor allen Dingen auch, dass du uns da alle immer auf Instagram mitnimmst. Und vielen, vielen Dank auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns den Podcast aufzunehmen und uns da so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen von deiner Reise. Ich wünsche dir jetzt noch ganz tolle 2,5 Monate und dass du wirklich eine super Zeit noch hast. Und dann freue ich mich auch mal irgendwann, dich wieder zurück in Deutschland zu sehen.
Ja, danke dir. Danke für deine Zeit.
In diesem Sinne, gute Zeit und bis bald. Tschüss.
Danke. Ciao.